Deutschlandfunk Interview.
Die USA, Japan und Südkorea, ein Dreiertreffen in Camp David, das Schule machen soll. Unser Thema mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Andrew Dennison von Transatlantic Networks. Einen schönen guten Morgen.
Dirk Müller, einen schönen guten Morgen.
Herr Dennison, ist das doch ein Bündnis gegen China?
Ja, natürlich ist das ein Bündnis gegen China. Das heißt nicht, dass Sie die ganze Zeit über China gesprochen haben, sondern Sie haben darüber gesprochen, wie Sie diese Bündnis breit und tief stärken könnten. Aber natürlich hat es mit China zu tun.
Jetzt fragen sich viele, die sich in der Thematik nicht so genau auskennen. Ist das keine Selbstverständlichkeit, dass diese drei Staaten, diese drei demokratischen Staaten im asiatisch-pazifischen Raum eben zusammenarbeiten, auch in der Militär-, auch in der Sicherheitspolitik? Was ist jetzt daran neu?
Ja, weil die chinesische Bedrohung ist auch nicht neu. Seit 1949 gibt es auch Streit über Taiwan, zum Beispiel seit der kommunistischen Revolution. Es ist auch so, dass manche Leute denken, ja, die Amerikaner und die asiatischen Nationen, die arbeiten zusammen wie hier in Europa.
Mhm.
Und gegen Sicherheitsbedrohungen.
Ja, sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, aber es gibt hier in Europa ein NATO. Und in Asien gibt es kein NATO. Warum? Weil die Streitigkeiten unter den Staaten in Asien noch viel größer sind. Die Interessen gehen auseinander und die Gemüter auch. Es ist nicht so in Europa. Daher war dieser Schritt historisch nicht selbstverständlich, dass die Zusammenarbeit über den Bilateralen hinausgeht. Aber ein Zeichen unserer Zeit, China ist gefährlicher. Man weiß auch, wir haben ja von Zulieferketten gehört, dass Taiwan 40% der Chips, der Computerbauteile der Welt produziert. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Also das ist für Korea Elektronikmacht wie kaum ein anderer und Japan natürlich von ungeheurer Bedeutung. Ist ein wichtiger Schritt. Es erklärt sich aus den Notwendigkeiten, ist aber historisch.
Mhm. Sie kennen sich auch im asiatisch-pazifischen Raum, gerade auch mit Blick auf die Sicherheitsinteressen, auf die Sicherheitspolitik, sehr gut aus, Andrew Dennison. Deswegen noch einmal die Frage, wenn wir in die Perspektive Tokios rücken oder in die Perspektive Seouls schlüpfen, ist das tatsächlich so, dass diese beiden Staaten China als Aggressor und ganz klare militärische Bedrohung empfinden?
Ja, würde meine erste Antwort sein. Natürlich mit unterschiedlichen Perspektiven und Facetten. Aber die Bedrohung, die beide aus China sehen, ist am Wachsen. Nicht, dass sie denken, China ist nachhaltig, sondern eher das Gegenteil. Chinas innere Verquickungen und Widersprüche führen zu einem aggressiveren China. Und darüber haben sie Angst. Wir dürfen auch nicht vergessen, Nordkorea bedroht sowohl Südkorea wie Japan.
Mhm. Nordkorea, ein Thema, was bei uns immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, obwohl wir regelmäßig über Raketenstarts aus Pyongyang berichten. Wie real ist diese Gefahr?
Genauso wie bei China, ein schwacher Nordkorea, wo Kim Jong-un das Gefühl hat, er wird in der Ecke gedrängt, ist gefährlich. Das heißt nicht, dass man ihn einfach beschwichtigen kann, aber man muss vorbereitet sein für diese gefährliche Nordkorea. Und ein ganz wichtiger Bereich der Zusammenarbeit ist der Raketenabwehr. Und wir haben gesehen, Raketen, schon konventionell bestückt in Ukraine, haben ungeheure Schaden angerichtet. Und Raketenabwehr ist wichtig. Deutschland kauft auch jetzt den Arrow-System. Das Gleiche passiert zwischen Südkorea, Japan und Amerika. Raketenabwehr von Satelliten bis zur Abfang. Flugkörper, alles gehört dazu.
Ja, wir haben gestern das Stichwort auch Hyperschallwaffen gelesen. Das soll auch eine Rolle gespielt haben oder sollte eine Rolle spielen bei diesem Treffen. Da haben wir von unseren Korrespondenten heute Morgen nichts zu gehört. Hyperschallwaffen, wie relevant ist das in dieser Debatte?
Eine weite, breite Palette von neuen Technologien sind von größter Bedeutung bei der Sicherheitspolitik. Und Hyperschallraketen, das sind die einen. Warum sind die von großer Sorge? Weil sie so schnell eintreffen können, weil sie angeblich so schwierig sind abzuschießen. Aber ich würde genauso unterstreichen die Frage der Computersicherheit, um künstliche Intelligenz neue Gefahren herstellt, wie man da zusammenarbeiten kann. Weil das ist eine neue Art der Zusammenarbeit, nicht nur organisiert von den Verteidigungsministerien, sondern es geht tief in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft, einschließlich den Medien rein. Und das ist eine Herausforderung, die vielleicht noch größer ist als der Hyperschallrakete.
Ja. Ich möchte noch einmal nach den Ergebnissen fragen. Also wenn man heute Morgen die Zusammenfassungen liest, der Korrespondenten vor Ort, Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit, das steht so unter dem Strich etwas verkürzt als das Ergebnis. Ist das ein Ergebnis, Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit?
Das ist sicher ein Ergebnis, weil militärische Zusammenarbeit ist sehr symbolträchtig. Und Sie wissen, dass Korea und Japan Schwierigkeiten seit langem haben. Es ist viel schwieriger zwischen Deutschland und Polen. Und daher, wenn man dieses symbolische Akt macht, ist das von Bedeutung. Aber ich muss unterstreichen, die Zusammenarbeit ist viel mehr als die militärische. Die beiden Gesellschaften, die politischen Systeme müssen auch das Ganze zustimmen und vor allem auch institutionalisieren. Das heißt, dass die Netzwerke der Zusammenarbeit vertieft werden. Und ein Grund, warum es so tief und breit sein soll, es soll von Dauer sein. Die Institutionen geben Beziehungen Dauerhaftigkeit. NATO hat Trump überstanden. So eine formalisierte Beziehung wird auch einen neuen Trump gegenüber besser stehen können, als was wir bisher hatten.
Dann schauen wir auf die amerikanische Debatte, falls es die in dieser Form überhaupt gibt. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist das ja so. Das frage ich Sie jetzt, Republikanern, Demokraten. Beim Thema China, aber auch ja bei dieser Annäherung in Richtung Südkorea oder Japan oder besser gesagt eben Vertiefung der Zusammenarbeit, was wir gerade schon besprochen haben, ist das Konsens zwischen Demokraten und Republikanern?
Ich meine, Amerikaner sind bei vielen Sachen, vor allem in der Taktik, tief zerstritten, wenn es um Außenpolitik geht. Bei der Strategie Russland, China irgendwie abschrecken, eindämmen, engagieren mit so viel Verbündeten und Freunde wie möglich, ja, okay, da sind alle dafür. Aber wie viel soll Amerika bezahlen, wie viel soll die Verbündeten bezahlen, das ist ein streitiger Punkt. Und diese isolationistische Neigung oder wenigstens unilateralistisch sagt, amerikanische nationale Interessen sind wichtig, da machen wir keine Kompromisse, auch im Namen der Zusammenarbeit. Ein Joe Biden kommt rein und sagt, Amerika ist am stärksten, wenn wir mehr Freunde haben als allen anderen und wenn diese Freundschaften gestärkt sind durch Institutionalisierung. Und in dem Sinne denke ich, dass Streit zwischen die Amerika first oder Amerika allein und die sagen, nein, Amerika muss Kompromisse machen, die geht weiter, aber auf einen neuen Fundament, nämlich diese formalisierte Beziehung, die jetzt in Camp David historisch wirklich gekommen sind.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Dennison, heute Morgen live bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, Herr Müller. Ihnen auch.
Auf Wiedersehen.